NDR Info. Forum am Sonntag.
Reformation 500. Weniger Papst, mehr Bibel. Reformatoren vor Luther. Eine Sendung von Christoph Fleischmann.
In der Aula der Universität in Prag wurde gerade der Studienabschluss eines Jahrgangs gefeiert. Die glücklichen Absolventen mit ihren Familien und Freunden verteilen sich im Flur vor der Aula. Die Professoren legen ihre Talare und Barette in der Garderobe ab, rot und schwarz. Hier legt man noch Wert auf akademischen Glanz. Stolz, eine der ältesten Universitäten nördlich der Alpen zu sein. Gegründet 1348 von Kaiser Karl IV.
Ich war hier auch promoviert. Das ist die, ja, die große Aula eigentlich.
Dusan Zufall studierte an der Prager Universität evangelische Theologie. Inzwischen arbeitet er als Forscher am Mittelalterzentrum der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Der Mann da in der Mauer eigentlich, auf dem Gedankmal, das ist Matthäus Collinus. Das war einer der Humanisten hier im 16. Jahrhundert, die an der Universität tätig waren. Und er war mit den Lutheranen einfach in Kontakt, weil durch das Studium in Wittenberg. Und er hat Flacius Illyricus, das ist schon ein ziemlich bekannte Person in der deutschen Reformation, ein Kirchenhistoriker, der eigentlich die erste protestantische Kirchengeschichte schreiben wollte. Er wollte nachweisen, dass die deutsche Reformation eigentlich in einer direkten Verbindung mit der alten Kirche steht. Dass die Zeuge der wahren Kirche zwar auch im Mittelalter in der Kirche waren, aber die war im Untergrund. Und unter ihnen war Wycliffe, Hus und Hussiten.
John Wycliffe, Theologe in Oxford in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ein scharfer Kritiker der Amtskirche. Jan Hus, Magister der Theologie und bis heute der berühmteste Rektor der Prager Universität. Er wollte die Kirche zu Beginn des 15. Jahrhunderts erneuern. Nach seinem Tod auf dem Scheiterhaufen taten das seine Anhänger. Die Hussiten schufen in Böhmen und Mähren eine eigene Kirche, die dem Papst in Rom nicht mehr unterstand. Rund 100 Jahre vor Martin Luther. Für Flacius Illyricus Zeugen der Wahrheit, die mit Luther strahlend ans Licht kam.
Er sah es eben in der Beziehung des Vorläufers, dass der Hus jemandem anderes vorbereitet hat, was eigentlich ein historiografisches Konstrukt ist. Das ist ein Deutungsmuster sozusagen, dass es eine Bewegung ist, die immer höher geht und dann irgendwo gipfelt. Aber so funktioniert das bei unseren Interpretationen, um sich die Geschichte übersichtlicher zu machen. Aber in der Geschichte selbst war es nicht so eigentlich.
Neben vielen Einzelpersonen verweist Flacius auch auf religiöse Bewegungen, wie die Waldenser, die bereits ab dem späten 12. Jahrhundert Ideen verbreiteten, die manchen Anliegen der Reformation ähnlich sind. Wenn man heute die Waldenser besucht, klingen die auch sehr evangelisch. Ein Gottesdienst in Torre Pellice, einem kleinen Ort in einem Tal in den italienischen Alpen nahe der Grenze zu Frankreich. Sozusagen die Hauptstadt der kleinen Waldenserkirche in Italien. Hier kommen sie einmal jährlich zur Synode aus ganz Italien zusammen. Die Kirche ist schmucklos, wie bei reformierten Christen. Lebt hier eine mittelalterliche Ketzerbewegung weiter?
Es ist im Grunde der große Streitpunkt zwischen den Historikern, ob die Waldenserkirche wirklich eine Fortsetzung der mittelalterlichen Waldenserbewegung ist oder ob im Grunde die Waldenserkirche eine Kirche ist, die in der Reformation entstanden ist.
Klaus Langeneck sitzt in der alten Kirche von Torre Pellice. Der Deutsche ist seit 30 Jahren Waldenserpfarrer, inzwischen für die Gemeinde hier am Ort zuständig.
Es ist sicherlich dann auch kein Zufall, dass im Grunde dann diese Waldenserbewegung in der Reformation verschwindet. Ich meine, die Waldenserbewegung gab es ja nicht nur hier. Nach der Karte, die aus den Prozessen der Inquisition gegen Ketzer, die angeklagt waren, Waldenser zu sein, war der in ganz Europa anzutreffen, diese Bewegung. Und im Grunde verschwindet die zunächst in der hussitischen Reformation in Böhmen und verschwindet dann im 16. Jahrhundert in der protestantischen Reformation. Ganz klar. Der einzige Ort, wo im Grund der Name übrig bleibt, ist hier, das sind diese Täler, wo eine Kirche entsteht, die sich Waldenserkirche nennt. Und wo es im Grund sehr unklar ist, wie die Beziehung zwischen der Waldenserbewegung und der Organisation als reformierte Kirche dann ist.
Immerhin, es gab eine von der katholischen Kirche verketzerte Waldenserbewegung, die später in den Kirchen der Reformation aufgehen konnte. Und es gab einen Kaufmann mit Namen Valdes, dem man später den Vornamen Petrus gab, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Lyon lebte, der mit seiner Herkunft brach, weil er sich zum Prediger berufen sah. Er ließ Teile der Bibel übersetzen, damit er sie selber lesen konnte, und zog dann mit immer mehr Anhängern als Wanderprediger los. Volker Lepin, Kirchenhistoriker an der Universität Tübingen, erklärt, dass man nicht viel über Valdes selber wisse, aber etwas über sein Umfeld.
Valdes gehört ganz eindeutig in die Stadtkultur, kommt selbst da aus einer aufstrebenden bürgerlichen Familie, entwickelt sich in dem südfranzösischen Raum. Viele Anhänger kommen dann auch aus Norditalien und nach Norditalien, wo auch die Städtekultur entsprechend blüht.
In den Städten geriet die hochmittelalterliche Welt in Bewegung. Das Geld löste peu à peu die feudalistischen Patronageverhältnisse als gesellschaftliche Leitwährung ab.
Und das Thema, was man hat, ist, dass man einmal eine Kritik daran entwickelt, dass rund um das Geld so wichtig geworden ist, dass man sich fixiert auf Einkommen, auf Luxus, auf Gewinn. Und man entdeckt den Widerspruch zu der Botschaft des Evangeliums, beruft sich auf die Apostel. Man spricht auch von der Bewegung des apostolischen Lebens, deren Repräsentant Valdes und viele andere sind. Auch der berühmte Franz von Assisi stammt letztlich aus dieser Armutsbewegung.
Auch Franziskus rief die Kirche zur Armut. Er bekam einen Orden und damit einen Ort in der Kirche. Das gelang bei Valdes nicht, obwohl der sich auch um die Anerkennung seiner Wanderprediger beim Papst bemühte.
Die Laienpredigt steht im Mittelpunkt. Man beruft sich darauf, dass es auch Fischer gewesen sind, die zunächst mal von Jesus berufen worden sind, nicht Priester, nicht Geweihte. Das heißt, man findet sich selbst in einem völligen Konsens mit der Botschaft des Evangeliums vor. Es stößt im Grunde diese Bewegung auf das Problem kirchenrechtlicher Art. Predigt ist ein Recht des Bischofs, der Bischof kann es an einzelne Priester übertragen, aber es muss eben entsprechend übertragen werden, man muss ordentlich berufen sein.
Es gab Kompromisse, aber der Lyoner Bischof wollte den selbstbewussten Armen von Lyon, wie sie sich nannten, nicht das Recht zu predigen einräumen.
Und Valdes wollte sich nicht weiter einschränken lassen, unter Berufung darauf, die Schrift gibt uns diesen Auftrag. Wir sollen das Evangelium verkünden, das ist den Jüngern gesagt und wir sind Jünger Christi.
Die Inquisition machte sich auf die Suche nach den Ketzern. Und durch ihre Berichte wird bis heute die Lehre der Waldenser überliefert.
Die waldensischen Heretiker haben ihre eigenen Beichtväter. Und die Führer ihrer Häresie sind reine Laien. Sie glauben, dass jene die Vollmacht, das Wort Gottes zu predigen, allein von Gott, nicht von dem Herrn Papst oder einem katholischen Bischof besitzen. Sie verdammen die römische Kirche, weil sie zur Zeit des Papstes Silvester Besitztümer akzeptiert, behalten und gesucht hat. Ein Fegefeuer gibt es nicht. Vielmehr wird, wer Gutes tut, sogleich nach seinem Tode das ewige Leben haben. Wer aber Böses tut, wird sogleich zur Hölle fahren.
Im Grunde geht es immer darum, wie weit geht die Kritik an der Kirche? Ein Kritikpunkt, der offensichtlich sehr stark war, war die Kritik an der Lehre vom Fegefeuer. Und in dieser Diskussion waren die Waldenser, wie andere Leute zu jener Zeit, gegen diese Lehre vom Fegefeuer. Weil die Lehre vom Fegefeuer, wie die Waldenser sehr richtig erkannt haben, die Macht der Kirche auf das Gewissen der Leute verstärkt hätte. Vor allem, wenn man dann dieses Fegefeuer so darstellt, als ob das also wirklich eine schreckliche Höllenqual auf Zeit ist und dann noch sagt, also ihr könnt dann, wenn ihr da blecht und wenn ihr da Messen lesen lasst und so weiter und so fort, dann könnt ihr euren Angehörigen diese schreckliche Zeit im Fegefeuer verkürzen. Ich glaube, das ist ein sehr großes Machtinstrument wird.
Auch in Prag kann man vertraute protestantische Melodien hören. Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ist eine Kirche, die sich erst 1918 gegründet hat, nach dem Ende der Herrschaft der katholischen Habsburger. Aber ihr Name verrät einen Bezug auf die böhmische Reformation im 15. Jahrhundert.
Wenn wir in dieser Kirche uns hier umschauen, dann sehen wir an der Apsidenwand sehen wir die offene Bibel und den Kelch. Das wurde zum Symbol der evangelischen Kirche der böhmischen Brüder. Und da, wo jetzt in vielen Kirchen in Deutschland zum Beispiel das Kreuz hängt, ist bei uns ein Kelch, weil der Kelch das Symbol der Reformation wurde, dass alle vor Gott gleich sind und alle von Gottes Gnade leben.
Gerhard Frey-Reininghaus ist Ökumene-Referent der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Prag. Die Skulptur des Kelches vor der offenen Bibel wirkt für deutsche Kirchgänger fremd. In der Kirche St. Martin in der Mauer, einer kleinen gotischen Kirche, wurde 1414 von den böhmischen Reformatoren das erste Abendmahl mit Brot und Wein für alle Gemeindeglieder gefeiert. Davor hatte sich in der Kirche die Praxis eingebürgert, dass nur der Priester bei der Eucharistie aus dem Kelch trinken durfte.
Für die Hussiten meiner Ansicht nach war das Wichtigste, dass alle das Abendmahl ganz bekommen konnten und nicht ein Stück, dass also es keine Unterscheidung zwischen Klerus und Laien gab im Empfang des Abendmahls.
Wieder wurde die ausschließende Kompetenz der Klerikerkirche zum Thema. Diesmal aber nicht von Laien wie dem Kaufmann Waldes, sondern von engagierten Theologen und Priestern in Prag. Besonders tat sich der Universitätsmagister Jan Hus hervor, Prediger an der Bethlehemskapelle, einer großen Hallenkirche, die 3000 Menschen fasste. Immer wieder geißelte er die Sünden seiner Priesterkollegen.
Sie dienen mehr dem Mammon aus Habgier als dem Herrn Christus, um die Seligkeit zu gewinnen. Denn sie geizen allesamt, klein und groß. Denn welch ein Kummer, die Weltpriester täuschen Armut vor und ziehen dabei ihre Untergebenen aus, durch Kollekten. Und was noch verwerflicher ist, die Kirchenfürsten wie Päpste, Erzbischöfe, Bischöfe, Erzdiakone, Äbte, Pröpste, Kanoniker und deren Anhang treiben, um dem Mangel zu entgehen, auf teuflische Weise Unterstützungen ein, nach ihrem eigenen schandbaren Gutdünken.
Und es war ja auch bekannt, und das wurde ja gerade auch in dieser Reform stark kritisiert, dass Priester und Prälaten und Bischöfe, dass sie wirklich in Saus und Braus, in großem Wohlstand gelebt haben, was ein Anstoß war für die einfachen Menschen.
Die geistliche Macht der Priester unterstützte ihre Gewinnmöglichkeiten, religiöses Heil gegen Geld. Taufen und andere Amtshandlungen wurden gegen Bares angeboten, Ablass für Sündenstrafen wurde verkauft und der Papst konnte mit Exkommunikation drohen, wenn man Steuern und Abgaben an ihn schuldig blieb.
Sicher muss man sich klar machen, dass die Kirche eine andere Stellung hatte damals als heute. Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht so ganz richtig vorstellen, wie mächtig und wirklich, sagen wir, heilsentscheidend die Kirche gewesen ist. Und was die Kirche gesagt hat und was der Priester gesagt hat, das hat gegolten. Das war so und das war Wirklichkeit und Wahrheit. Was für uns heute so eben nicht mehr ist, für eine Meinung, eine wichtige Meinung, aber das ist nicht das letzte Wort.
Dass Papst und Priester qua Amt Recht haben und Gehorsam fordern dürfen, stellte Jan Hus in Frage, mit Berufung auf die Bibel und die Wahrheit.
Auch glauben wir der Schrift, was sie über den heiligen Petrus sagt, dass er meineidig war, bereute und Christi Gesetz schließlich einhielt. Also glauben wir, dass das, was der Heilige Geist durch ihn gesprochen hat, wahr ist. Und so glauben wir ihm darin. Wenn er sich aber verleugnete und Meineid leistete, glauben wir ihm nicht, denn dies halten wir nicht für Wahrheit, sondern für Lüge. Auch glauben wir von einem Heiligen und vom Papst. Wenn er uns die Wahrheit sagt und wir die Wahrheit erkannt haben, dann glauben wir ihm. Sagt er uns aber eine Lüge, dann sollen wir ihm nicht glauben.
Die Macht der Päpste war in dieser Zeit besonders angeschlagen, weil es ab dem Jahr 1378 zwei konkurrierende Päpste gab, ab 1409 sogar drei. Für Böhmen galt Johannes der 23. als Papst, der später als inoffizieller Papst von der Kirche nicht mitgezählt wurde, weswegen sein Name im 20. Jahrhundert noch einmal von einem Papst angenommen werden konnte.
In der Tat wurde deutlich, dass man die große Autorität des Papstes nicht mehr anerkennen konnte. Und für Hus war der große Skandal, dass nun ein Papst anerkannt wurde, Johannes der 23., der sich gegen den von ihm hochgeschätzten Theologen Wycliffe gewandt hatte und den auch verschiedentlich verurteilt hatte. Da wurde für ihn deutlich, dass dieser Papst nicht recht lehrte. Und das Schöne war sozusagen, dass man in der Situation ja sagen konnte, es ist auch hinterfragbar, ob dieser Papst Papst ist.
Zu Beginn dieses sogenannten Papstschismas lehrte in Oxford der englische Theologe John Wycliffe, der für Jan Hus der bedeutendste Ideenlieferant war.
Ich denke, bei Wycliffe können wir auch sehr schön sehen, wie ganz unterschiedliche Faktoren zusammenkommen. Es gibt die Ebene der Kritik an dem Klerus, der veräußerlicht ist, der auf Reichtum schaut. Das ist dann auch in der sozialen Bewegung in England sehr stark aufgenommen worden, die Kritik an diesem Klerus. Es gibt eine Kritik an den Autoritätsstrukturen der Kirche. Der Papst darf nicht zu viel zu sagen haben. Und es geht auch um Dinge, die uns dann heute sehr viel ferner gerückt sind, da ein sehr kompliziertes Verständnis des Abendmahls. Auch das gehört zu Wycliffes Anliegen, das Abendmahl neu und anders zu definieren, als es bislang verstanden wurde.
Wegen seiner Meinungen zu diesen Themen war Wycliffe schon zu Lebzeiten von lokalen Kirchenautoritäten verurteilt worden. Aber er galt noch nicht offiziell als Heretiker. Das erledigte erst das Konzil von Konstanz, das Wycliffe posthum zum Ketzer erklärte, bevor es dann auch Jan Hus bei lebendigem Leibe verbrannte. Im ehemaligen Dominikanerkloster in Konstanz war Jan Hus während seines Prozesses inhaftiert. Das Kloster ist inzwischen ein Hotel. Der Kreuzgang wurde Ende des 19. Jahrhunderts ausgemalt mit Szenen aus der Klostergeschichte.
Das ist ja der gute Hus.
Henry Gerlach ist freier Historiker und Spezialist für das Konstanzer Konzil, das von 1414 bis 1418 am Bodensee tagte. Auf dem Gemälde sitzt ein Mann im schwarzen Gewand in einem Kellerverlies bei Wasser und Brei, eine Kette an einem Fuß. Er blickt nach oben zum Kellerfenster, aus dem Licht hineinstrahlt.
Also das Bemerkenswerteste ist immer bei ihm, dass Jan Hus war ja Priester und das heißt, er hatte gewiss keinen Bart. Aber er hat im Laufe der Jahrhunderte halt einen Bart gekriegt. Man kann nur vermuten, dass viele der späteren hussitischen Prediger hatten Bärte. Also hat man ihm dann irgendwann auch mal einen Bart verpasst. Aber was man hier immerhin sieht an dem Bild ist, dass er Bücher hatte. Und das ist ja nicht üblich, wenn man als Ketzer angeklagt ist und einen Ketzerprozess sich gegenüber sieht, dass man Briefe schreiben kann.
Ihr kennt jetzt schon das Verhalten der Geistlichen, die sich als wahre und sichtbare Stellvertreter Christi und seiner Apostel bezeichnen und sich heilige Kirche und heiligstes Konzil nennen, das nicht irren kann und trotzdem irrte. Hat man doch ehedem vor Johannes dem 23. die Knie gebeugt, ihm die Füße geküsst, ihn heiligsten Vater genannt, obwohl man wusste, dass er ein schändlicher Mörder, Sodomit, Simonist und Ketzer ist, wie man später bei seiner Verurteilung sich ausgedrückt hat.
Das Konzil setzte den Papst als Ketzer ab, nahm dies aber nicht zum Anlass, die Autoritätsstrukturen in der Kirche grundsätzlich zu hinterfragen. Auch dem schärfsten Kritiker an der Macht des Papstes und der Priester wurde der Prozess gemacht. Jan Hus aber lehnte einen Widerruf ab.
Es gab natürlich nochmal einen ganz anderen Gesichtspunkt, warum er standhaft geblieben ist und in den Tod gegangen ist. Nämlich der, dass er seine Anhänger und Freunde zu Hause nicht enttäuschen wollte. Und damit die Sache eben auch nicht sozusagen zu desavouieren. Das ist auch einer der Gründe, warum er hier eben nicht widerrufen hat.
So kam es. Nach der Verbrennung von Hus brachen in Böhmen die Hussitenkriege aus. Eine von Rom losgelöste Kirche entstand. Kirchengut wurde säkularisiert. Die Priester sollten arm leben.
Was ihm ganz viele Unterstützer seitens des Adels in Böhmen gebracht hat, das war natürlich schon auch die Übernahme der These von Wycliffe seitens Hus, dass die Kirche eben keinen Besitz haben sollte. Und das gehörte ja auch mit zu den Dingen, die Wycliffe gerettet haben, ja, dass er weltliche Unterstützung hatte. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass am Ende der Hussitenkriege ein Großteil des ehemals kirchlichen Besitzes nun in der Hand von einer ganzen Reihe von Adligen war.
Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass eine grundlegende Reform ohne politische Unterstützung erfolgreich gewesen wäre. Es gibt die Möglichkeit, wie sie Franz von Assisi zeigt, innerhalb der katholischen Kirche Reformanliegen umzusetzen. Aber wenn man sagt, es ist tatsächlich strukturell im Bereich des Amtes, im Bereich des Klerus ein Problem da, dann braucht man Kräfte, die das durchsetzen. Und insofern lehnen sich die Reformbewegungen, wenn sie erfolgreich sein wollen, immer wieder an Landesherren an. Das ist an allen Ecken und Enden zu sehen.
Auch die gemäßigten Reformer des Konstanzer Konzils brauchten die Unterstützung von König Sigismund, um ihre Agenda abzuarbeiten.
Und ja, letztendlich auch das Schisma beendet wurde. Das heißt, die Hauptaufgabe, wenn man so will, hat das Konzil gelöst. Die Kampf gegen die Ketzerei meinte man ja gelöst zu haben, indem man den Hus verbrennt. Wie wir ja wissen, das hat ja nicht geklappt. Und die dritte Aufgabe, die man sich ja gestellt hatte, war eine große Reform der Kirche an Haupt und Gliedern, wie man das nannte. Aber also da kann man sagen, man hat viel diskutiert, wenig beschlossen und noch weniger umgesetzt.
Die Verbindung von religiösem Heil und finanziellem Gewinn hielt an. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kaufte sich Albrecht von Brandenburg den einflussreichen Posten als Mainzer Erzbischof vom Papst. Damit er die Kaufsumme aufbringen konnte, wurde ihm vom Papst gewährt, Ablassbriefe zu verkaufen. Deren Verkauf empörte dann einen Mönch und Professor an der Wittenberger Universität und wurde zum Auslöser der Reformation in Deutschland und Europa. Aber auch aus der Geschichte der frühen Reformatoren bleiben noch uneingelöste Hoffnungen und Inspirationen für die Gegenwart. Dusan Zofal aus Prag.
In dem Hinsicht würde ich sagen, dass Hus und sein Leben so gut lesbar ist, weil sein Verhalten so symbolisch ausgeprägt ist. Der Mut. Ich gehe jetzt irgendwo, wo alle gegen mich sind, obwohl ich im Gefängnis bin, dann versuche ich mich zu verteidigen. Er hat sehr viel über Wahrheit gesprochen und hat seine Lebensgeschichte sehr stark durch dieses Begriff untermauert.
Volker Lepin aus Tübingen.
Evangelisch heißt, immer wieder sich zurückrufen zu lassen zu dem eigentlichen inneren Sinn und Wesen des Glaubens. Und das auch in Kritik an der äußerlichen Struktur, sei es die mittelalterliche Kirche, sei es die heutige evangelische Kirche.
Die evangelische Waldenserkirche bewahrt die Erinnerung an ihre Herkunft auch in einem anderen Umgang mit den Kirchenfinanzen auf. Den Anteil der italienischen Kirchensteuer, die die Waldenser bekommen, behält die Kirche nicht für sich. Klaus Langeneck aus Torre Pellice.
Die Waldenserkirche hat ja beschlossen, dass von diesen 8 Promille Geldern wird ja nichts für die Kirche, für das eigentliche kirchliche Leben benutzt, sondern es geht alles in Diakonie, Sozialarbeit, Kulturarbeit und Dritte Welt. Kirchenerneuerung, Pfarrersgehälter, für all diese Dinge darf nichts von diesen 8 Promille Geldern benutzt werden. Das heißt, die Pfarrersgehälter und die Erhaltung der Kirchengebäude muss aus den freiwilligen Kirchenbeiträgen der Gemeindeglieder bezahlt werden.
Da bleibt nicht so viel für die Pfarrer übrig.
Brutto vielleicht 1.100. Wir sind in unterer Gehaltsstufe und daher zahlt man auch relativ wenig Steuer. Man hat eine Dienstwohnung, hat gewisse Dinge, was heißt Heizkosten, die werden von der Kirchengemeinde bezahlt, aber ansonsten, das ist also schon ein kleiner Unterschied zwischen dem, was ein Pfarrer in Deutschland kriegt und was ein Waldenser Pfarrer kriegt.
Weniger Papst, mehr Bibel. Reformatoren vor Luther. Sie hörten eine Sendung von Christoph Fleischmann. Es sprachen Katharina Schmalenberg und Bernd Rehäuser. Technik Gerd Nesken, Regie Annette Kurt, Redaktion Christina Maria Purkert. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.